Vor Jahren hat ein Kunstkritiker die Nationalgalerie von London besucht und ist dort stehen geblieben vor einem sakralen Werk von Filippino Lippi. Etwas an diesem Gemälde hat ihn irritiert und er hatte keine Zweifel an der Kunstfertigkeit Lippis. Doch er wusste auch, dass das Bild schon von vielen anderen Kunstkritikern kritisiert wurde. Der Einsatz der Farben, die Komposition des Bildes, das war alles hochstehend. Doch die Proportionen des Bildes schienen irgendwie nicht zu stimmen. Die Hügel im Hintergrund wirkten irgendwie übertrieben groß und schienen beinahe aus dem Bild herauszufallen. Und die knienden Personen in diesem heiligen Bild sahen irgendwie unbeholfen und unbehaglich aus. Und der Kunstkritiker Robert Cumming war nicht der Erste, dem das aufgefallen ist. Viele haben schon die schlechten perspektivischen Darstellungen kritisiert. Doch in diesem Moment erhielt Cumming eine Offenbarung. Plötzlich wurde ihm bewusst, dieses Bild sieht nicht so schräg aus, weil es so schräg aussehen soll, sondern es liegt an der Position des Betrachters. Es war nämlich nicht geschaffen worden, um in einer Galerie zu hängen, sondern es war geschaffen worden für einen Ort des Gebets. Und so kniete sich der Kunstkritiker mitten in der Öffentlichkeit der Galerie an den Boden und betrachtete dieses Bild aus einer knienden Perspektive. Und in diesem Moment eröffnete sich in diesem Bild etwas ganz Neues. Aus diesem veränderten Blickwinkel sah Cumming plötzlich ein wohlproportioniertes Werk. Der Vordergrund verschmolz ganz natürlich mit dem Hintergrund und die Figuren sahen nicht mehr so stabbig und unbehaglich aus. All die Jahre lag es nicht an dem Bild, sondern an der Position des Betrachters. Der kniende Cumming hat etwas von der Schönheit in diesem Bild entdeckt, die der stolze stehende Cumming nicht sehen konnte. Die richtige Haltung war also der Schlüssel, um das zu sehen, was der Schöpfer gesehen haben wollte. Die richtige Haltung ist auch in unserem Leben ganz oft der Schlüssel, um das zu sehen, was wir eigentlich sehen sollten. Und jetzt stehe ich hier heute Morgen, habe den Auftrag zu euch zu predigen. Ich denke, vielleicht seid auch ihr etwas irritiert über das Erscheinungsbild eurer Gemeinde. Nach dem, was in den letzten Monaten und Wochen geschehen ist, mag der ein oder anderes so denken, irgendetwas stimmt hier nicht, irgendetwas ist hier ganz schräg. Je länger wir das Bild aus der Position eines stolzen Betrachters anschauen, umso schräger wird es. Die einzige Möglichkeit, das zu sehen, was Gott sieht, ist, eine andere Haltung einzunehmen. Ich bin heute hierher gekommen, nicht um euch den Kopf zu waschen, sondern um euch den Blick auf Jesus Christus auszurichten. Um euch in eine Perspektive hineinzunehmen, die hilft, nicht nur mit dem Vergangenen umzugehen, sondern vor allem die Zukunft neu zu gestalten. Es gibt nur eine Perspektive, aus der wir die Gemeinde, nämlich die Braut Christi und alles, was in ihr geschieht, im richtigen Licht erkennen und verstehen können. Und das ist der Blick auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und in der Stille vor Gott und im Fragen, was ich euch heute Morgen weitergeben soll, wurde meine Aufmerksamkeit auf einen Bibeltext aus dem Propheten Sacharja gelenkt. Es ist ja die Spannung, dass zugleich Adventszeit ist, Vorweihnachtszeit, dass wir an die Ankunft dieses Christus denken. Aber das ist auch gut so. Das eröffnet uns diesen Blick auf Jesus. Der Prophet Sacharja, er war Priester und Prophet und er war im Jahr 537 vor Christus mit seiner Familie aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt nach Jerusalem. Jerusalem war Jahrzehnte vorher zerstört worden. Gott hat dieses Volk wegen ihrem hartnäckigen Ungehorsam in die Hände der Babylonier gegeben. Und die Rückkehrer wurden angeführt von Serubabel, der vom Perserkönig eingesetzt wurde als Statthalter in Jerusalem, und vom Hohenpriester Jeschua oder andere Übersetzungen sagen Josua. Sie trafen in Jerusalem ein und was sie vorfanden in Jerusalem, war eine zertrümmerte Stadt, die aus verbrannten Ruinen bestand. Und unter der Leitung von Serubabel, und das war ihr Ziel, warum sie zurückgingen nach Jerusalem, haben sie versucht, den Tempel neu aufzubauen. Es war das Ziel und es war der Auftrag von diesem heidnischen König Xerxes, die Juden nach Jerusalem zurückzusenden, damit sie dort ihrem Gott ihr Haus wieder aufbauen. Also hinter allem stand letztendlich Gott. Und das war ein langer Weg mit vielen Widerständen. Ich möchte da jetzt nicht darauf eingehen. Finden wir im Buch Esra, dieser Tempelbau hat sich verzögert, weil es viel Widerstand gab. Und in dieser Zeit gab Gott dem Propheten Sacharja verschiedene Visionen, die weit in die Zukunft gehen und die sehr viel Bezüge zum Evangelium von Jesus Christus aufweisen. Sie zeigen die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems. Und der Sacharja, müssen wir uns vorstellen, der ist dort in den Trümmern in Jerusalem, wo es noch nicht einmal so gut gelingt, den Tempel so schnell aufzubauen, wie sie das wollten, geschweige denn die Stadt und die Mauern. Wir kennen die Geschichte, es geht nachher weiter mit Nehemia, der dann auch die Mauer wieder aufgebaut hat. Er sieht so viel Zerbrochenes und er sieht, wie auch die Herrlichkeit Gottes so gar nicht sichtbar ist. Und er fragt sich, wie kann ein Ort der Anbetung werden? Vielleicht fragt sich das der eine oder andere auch, nachdem es einige Scherben gegeben hat, der FG Rieneck. Liebe Menschen, die Gemeinde verlassen haben und man sich fragt, was soll das eigentlich hier, einen Gottesdienst zu machen? Das ist irgendwie fahl und fade. Und mitten in diese Frage hinein offenbart Gott sich dem Sacharja mit einer weiteren Vision. Und diesen Text möchte ich euch vorlesen aus Sacharja 3, Vers 1 bis 10. Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Herr sprach zu Satan: Der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser, gemeint ist Jeschua, nicht ein Brandscheit aus dem Feuer gerettet? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut ihm die unreinen Kleider ab. Und er sprach zu ihm: Siehe, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und ich sprach: Setze ihm einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte es Jeschua und sprach: So spricht der Herr Zebaoth. Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du meinem Hause recht sprechen und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Höre nun, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Ja, siehe, auf einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind 7 Augen. Siehe, ich grabe eine Inschrift ein, spricht der Herr Zebaoth. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Zu derselben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Prophetische Worte sind nicht immer so ganz einfach zu verstehen. Da hat es einige Bilder drin. Ich möchte nicht jedes einzelne Detail von diesem Text jetzt auslegen. Es ist eine Verheißung, die grundsätzlich an das Volk Israel gegeben ist, die aber, und das sehen wir am Ende dieses Textes, in Christus für uns Ja und Amen geworden ist. Das Erste, was in dieser Vision geschieht, Gott zeigt dem Zacharia den Zustand seines Volkes. Die erste Szene ist die, wo der Jeschua als hoher Priester vor dem Engel des Herrn steht. Und in diesem Bild ist der Engel des Herrn der Richter. Und neben dem Engel des Herrn und dem Jeschua steht dort noch der Ankläger, der Satan, der den hohen Priester Jeschua vor Gott anklagt. Anklage ist die Lieblingstätigkeit Satans. Die Bibel nennt ihn sogar, das ist seine Identität. Er ist der Verkläger der Brüder. Steht in der Offenbarung. Und dabei wirbt der Satan sich oft noch weitere Mitankläger an. Und so muss man sich dieses Bild, diese Vision von Zacharia vorstellen. Der Satan hat Zeugen mitgebracht gegen den hohen Priester Jeschua. Und wenn wir das jetzt in unsere Zeit hinein übertragen, das ist das Wesen Satans. Satan sucht Mitankläger. Er versucht, dich und mich zu gewinnen, unsere Brüder vor Gott zu verklagen. Das ist das Wesen Satans. Das sollten wir uns gut merken. Und vielleicht hast du auch in den letzten Wochen oder Monaten in solche Anklagen mit eingestimmt. Und dabei ist das Ganze gar nicht harmlos. Der Satan ist auch noch im Recht mit seiner Anklage. Es ist nicht so, dass Gott den Jeschua verteidigt und sagt, das stimmt gar nicht. Der Jeschua ist voll in Ordnung, den könnt ihr nicht anklagen, sondern der Jeschua steht tatsächlich als hoher Priester mit unreinen Kleidern vor Gott. Und diese unreinen Kleider stehen natürlich für seine Sündhaftigkeit. Das ist ein absolutes No-Go für alle, die die Gesetze des alttestamentlichen Gottesdienstes kennen. Unvorstellbar, dass der hohe Priester mit unreinen Kleidern, mit Sünde behaftet vor Gott tritt. Wörtlich heißt es dort, wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt, er hatte verkotete Kleider. Bisschen derb gesagt, der stand echt beschissen vor Gott da. Dieser Kot und Dreck sind ein Symbol für seine eigene Sünde. Dieses ganze Gleichnis kann man auch noch auf die Stellvertretung Christi auslegen. Und dann ist es auch die ganze Sünde, die Christus auf uns genommen hat. Denn der Jeschua ist letztendlich auch ein Bild für Jesus. Aber ich bleibe jetzt mal auf einer Ebene bei dieser Geschichte, um uns nicht zu fest zu verwirren. Wir müssen in die Dramatik dieses Bildes hineintreten und feststellen, da steht nicht irgendeiner vom Volk. Da steht nicht irgendein Hilfsarbeiter, der mitgekommen ist aus Babylon, den Tempel aufzubauen vor Gott, sondern es steht der hohe Priester. Es steht der, von dem jeder im Volk erwartet, der ist doch wirklich, der hat ein reines Leben. Der ist wirklich ein Heiliger. Der steht vor Gott und es wird offenbar, dass er voller Sünde ist. Er erweist sich als unvollkommen. Mit diesem Bild führt Gott dem Volk Israel auf eine unausweichliche Art vor Augen, wie ihre Verlorenheit vor Gott wirklich ist. Paulus fasst diese Wahrheit in dem bekannten Satz zusammen, Römer 3, Vers 23. Viele kennen ihn auswendig. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott den Menschen ursprünglich geschenkt hatte. Und dieses Urteil trifft nicht nur für Jeschua damals zu, es trifft auch für mich und für dich heute Morgen zu. Wir stehen viel lieber auf der Seite der Anklage oder wir nehmen noch lieber die Position des Richters ein. Aber wir scheuen uns sehr davor, auf die Anklagebank zu sitzen. Die Wahrheit des Evangeliums aber ist die, dass unser wahrer Platz genau dort ist. Wir sind weder Staatsanwalt noch Richter. Wir sind die Angeklagten, die Schuldigen. Und das ist zuerst einmal eine sehr ernüchternde und vielleicht auch demütigende Botschaft. Doch sie ist ja nicht das Ende der Geschichte. In einer zweiten Szene offenbart Gott dem Zacharia das Wesen der Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Das Wesen der Gerechtigkeit, die aus der Gnade kommt. Und das ist dort, wo Gott den Satan in seine Schranken weist. Nicht indem er den Jeschua reinspricht und sagt, der Jeschua ist gar nicht schuldig, sondern indem er dem Jeschua seine Gerechtigkeit zuspricht. Diese Gnade ist keine billige Gnade, die Gott hier in dieser großen Intervention hineingrätscht und sagt, hey, ich spreche den Jeschua gerecht. Wir sehen das nachher mit dem Bild des Kleides. Zuvor sagt Gott, wie ein Brandscheit habe ich ihn aus dem Feuer gerissen. Ich habe da extra so einen Holzscheit angekohlt zu Hause. Das ist ein gutes Bild für uns alle. Wir alle sind wie ein Brandscheit aus dem Feuer des Gerichts Gottes gerissen. Aus reiner Gnade. Am 19. November 2019 wurde in den USA der Feuerwehrmann Jason Mennert zusammen mit seinen Kollegen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Worcester, Massachusetts, gerufen. Während sie die Bewohner aus diesem brennenden Haus retteten, kamen die Feuerwehrleute selbst in Gefahr. Und Jason Mennert rettete seine Kollegen und erlitt bei diesem Einsatz tödliche Verletzungen und starb. Das zeigt etwas. Wir kennen solche Geschichten, gibt es verschiedene. Diese Geschichte zeigt etwas von dem, was Gott für uns getan hat in Jesus Christus. Er hat uns wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet und hat dafür selbst sein Leben gegeben. An das sollten wir uns immer wieder erinnern, wenn wir an Weihnachten denken. Aber an das sollten wir uns immer wieder erinnern, wenn wir über die Gemeinde von Jesus nachdenken. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, sagt Paulus, als wir noch seine Feinde waren. Dieser Feuerwehrmann, Jason Mennert, hat sein Leben für seine Freunde gegeben. Aber Christus hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Doch nicht nur das, Gott rettet uns nicht nur aus dem Gericht, sondern er schenkt uns eine vollkommene und ewige Gerechtigkeit, die wir uns niemals selbst schaffen können. Und so steht dieser Jeschua vor dem Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn sagt, tut die unreinen Kleider von ihm ab. Und er sprach, siehe hier, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Unter dem Strich bedeutet das, für den Hohenpriester Jeschua, er ist ein in Gottes geschenkte Gerechtigkeit gekleidetes Brandscheid. So können wir die Geschichte zusammenfassen. Und genau dasselbe gilt ja für jeden, der Jesus Christus und das Evangelium von ihm angenommen hat. Wir sind nichts anderes als in die geschenkte Gerechtigkeit Gottes gekleidete Brandscheite aus dem Feuer des Gerichts Gottes gerettet. Und genau das bildet die Grundlage, das bildet die Position, eine Position der Demut und eine Position der Anbetung, aus der wir alles andere im Leben als Christen betrachten müssen. Wann immer wir diese Position verlassen, werden wir in ein falsches Denken und in ein falsches Handeln hineinkommen. Nur aus dieser Perspektive werden auch Christen, die sich gegenseitig verletzt haben, sich wirklich von Herzen vergeben können. Nur aus dieser Perspektive ist Versöhnung überhaupt möglich. Weil Versöhnung kann nur dort geschehen, wo wir auf einer Ebene stehen. Wo wir einander begegnen als Begnadigte und von Gott gerecht gesprochene. Nur aus dieser Perspektive ist es auch möglich, eine neue, gemeinsame und bessere Zukunft für eure Gemeinde zu gestalten. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, ja, wo bleibt denn die Buße? Wo bleibt denn die Einsicht und das Bekenntnis zu den Dingen, die falsch gelaufen sind? Soll denn alles einfach ungeklärt unter den Tisch gewischt werden? Gott gibt uns seinen Mantel der Gerechtigkeit und alles andere ist egal. Die Wahrheit ist, der größte Akt der Buße besteht tatsächlich darin, dass wir unsere Position des Anklägers und des Richters verlassen. Das ist eine ganz tiefe Grundsatzentscheidung, bevor alle anderen Details kommen. Solange wir uns unserer eigenen Sündhaftigkeit nicht bewusst sind und uns sie eingestehen und bewusst sind, dass wir selbst jeden Atemzug, den wir tun, aus der Gnade Gottes heraus tun, ohne diese Grundhaltung wird jede Klärung der Vergangenheit und Zukunft schiefgehen. Deshalb, das ist ja genau die Buße, dass wir an Christus glauben, dass wir uns ganz von Christus abhängig machen. Jesus sagt, dass Menschen, seitdem er für uns gestorben ist, nur noch wegen einer Sünde ewig verloren gehen können, weil sie nicht an ihn glauben, weil sie sich nicht ihm unterordnen, weil sie sich nicht von ihm abhängig machen, weil sie in der Position der Ankläger und Richter verbleiben wollen. Kein Mensch auf dieser Erde muss verloren gehen wegen seinen Sünden, sondern einzig und allein, weil er Christus nicht den Raum in seinem Leben gibt, den Christus einnehmen möchte. Buße und Umkehr muss also immer bei uns selbst beginnen und sie muss in diesem tiefsten Grundsatz unseres Herzens geschehen. Und doch bleibt Buße auch ein fortlaufender Prozess bis ans Ende unseres Lebens. Jeden Tag neu. Und das ist vielleicht das, was du meinst, mit soll alles unter den Teppich gewischt werden? Natürlich nicht. Da gibt es bestimmt viele Dinge zu klären. Aber sie können nur geklärt werden aus dieser Perspektive. Und Gott zeigt uns in dem Text weiter, wie das geschieht. Gott offenbart nämlich in einem dritten Schritt, wie Wiederherstellung funktioniert. Gott gibt dem hohen Priester Jeschua nicht nur reine Kleider, sondern er setzt ihm auch noch einen reinen Kopfbund auf. Der Kopfbund, das war das Zeichen der Einsetzung in den Priesterdienst. Und liebe Geschwister, jetzt kommt das Verrückte. Dieser Jesus, der uns als Brandscheid aus dem Feuer gezogen hat und uns überkleidet mit seiner Gerechtigkeit, der hat uns zu Königen und Priestern gemacht durch seinen Geist. Und das, obwohl er wusste, dass wir mit unserer Bekehrung und mit jeder weiteren Umkehr nicht perfekt sind. Er hat uns eingesetzt in den Dienst für ihn ein Licht unter den Heiden zu sein. Das war der Auftrag des Volkes Israel. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Die Effige Rinnek hat einen einzigen Auftrag von Gott an diesem Ort. Ein Licht der Gnade Gottes und der Herrlichkeit und der Wahrheit und der Reinheit Gottes und der Liebe Gottes in Rinnek und Umgebung zu sein. Der Dienst ist nun verbunden mit zwei Dingen. Erstens mit einer Aufforderung und zweitens mit einer Verheißung. Die Aufforderung an Jeschua ist, in Zukunft nach dem Willen Gottes zu handeln. Ausgedrückt, sagt Gott, wenn du dich an meine Gebote hältst, was meint Gott damit? Nichts anderes als, wenn du nach meinem Willen fragst, wenn du meinen Willen tust, dann werde ich mit dir sein. Und das ist dieses Hineintreten in den Willen Gottes, das ist der Prozess täglicher Buße. Denn unser Hauptproblem ist, dass wir sehr eigenwillig gewesen sind. Viel lieber wollen wir unseren eigenen Willen durchgesetzt haben. Aber Gott lädt uns ein, aufgrund der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, uns ihm ganz hinzugeben, ihm ganz auszuliefern und in jedem Bereich und jeder Frage unseres Lebens in seinen Willen einzutreten. Das bedeutet, wir bedürfen auch immer wieder der Vergebung, immer wieder der Umkehr, immer wieder der Erneuerung. Vor allem, sagt Paulus, muss unsere Gesinnung komplett erneuert werden, damit wir uns nicht so verhalten, wie sich diese Welt verhält. Das aber geschieht nicht, um uns die Gnade Gottes zu verdienen, oder Gott etwas zu beweisen, sondern weil wir die Gnade Gottes empfangen haben. Wer das umdreht, der stellt das Evangelium auf den Kopf. Wenn die Effige Rinnek eine Zukunft sehen will, wie Gott sie sich vorstellt, dann braucht es diese Prozesse des Umdenkens und der Umkehr in jedem einzelnen Leben. Neu denken und handeln, wie Gott denkt und handelt. Und ich denke, es sollte niemand irgendwo außen nach außen stehen und sagen, das betrifft mich nicht. Ich glaube, das betrifft jeden. Ganz oft haben wir als Christen eine falsche Vorstellung von Sünde. Jakobus sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und dann würde ich gerne fragen, wer von euch ist ohne Sünde? Wer da Gutes zu tun weiß und tut es nicht, dem ist es Sünde. Die Aufforderung zum Gehorsam des Glaubens ist jetzt aber zugleich, und das ist ja die geniale Botschaft dieser Vision, ist zugleich verbunden mit einer fast unfassbaren Verheißung. Gott sagt hier zu dem Jeschua, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen, als Zutritt geben zu mir unter diesen, die hier stehen. Unsere Begnadigung wirkt keinesfalls nur in Bezug auf die Vergangenheit. Sie ist vielmehr der Schlüssel für die Gestaltung der Zukunft. Und ich bin immer wieder neu fasziniert von diesem Bild, das der Sacharja hier empfängt. Ein Leben in Gnade und Hingabe, im Gehorsam an Gott, eröffnet uns freie Bahn in jeder Lebenslage direkt und ungehindert vor den Thron Gottes zu kommen. Wörtlich übersetzt heißt es hier, und ich will dir Zugang zu mir geben zwischen diesen hindurch. Wer sind diese? Wir müssen uns dieses Bild vorstellen, das der Sacharja hat. Vor diesem Thron Gottes stehen die Ankläger und es stehen die Engel Gottes. Und ich stelle mir dieses Bild so vor, dass Gott sagt, und jetzt bildet ihr einen Spalier und lasst den Jeschua zu mir treten. Das ist das Bild, was Gott uns eröffnet. Gott eröffnet uns den Weg zwischen unseren Anklägern und den Engeln Gottes. Diese Ankläger sind wahrscheinlich auch irgendwelche finsteren Engel. Öffnet er uns den Weg in seine Gegenwart. Sie müssen Spalier stehen, während wir vor Gott treten dürfen auf einem roten Teppich, als die, die eingeladen sind, in die Gegenwart Gottes zu kommen und mit allem, was uns fehlt, vor diesen Gott zu kommen. Das ist das Evangelium. Wir kommen dort nicht mehr als Unreine mit beflecktem Kleid, sondern mit diesem Kleid der Gerechtigkeit. Und das ändert alles. Im Hebräerbrief heißt es, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also, wenn wir durch die Gnade Gottes dort vor den Thron Gottes treten, dann eröffnet sich die Möglichkeit, Zukunft neu zu gestalten aus dem Thronsaal von Gott. Der eine oder andere mag sich fragen, wie ich darauf komme, jetzt immer von Christus zu reden. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Erstens mit einem Vers aus diesem Text und zweitens auch mit dem Vers, den wir gerade in der Einleitung gehört haben. Weiter heißt es in diesem Text, höre Jeschua, du oberster Priester, der und auch deine Mitpriester, die vor dir sitzen. Ihr seid die lebendige Bürgschaft dafür, dass ich meinen Bevollmächtigten den Spross Davids senden werde. Ich lasse jetzt etwas aus. Ich werde die Schuld des Landes an einem einzigen Tag wegnehmen. Ich denke, uns allen ist klar, um was es hier geht. Und genau darauf referenziert auch der Text aus Jeremia, den wir am Anfang dieses Gottesdienst gehört haben, wo Gott sagt, es wird die Zeit kommen, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Wir alle kennen diesen Begriff, der Spross aus den Weihnachtsliedern. Dieser Spross ist Christus. Und dieser Christus hat an einem Tag unsere Schuld auf sich genommen. Und deshalb zielt dieser ganze Sacharja-Text letztendlich auf das, was in Christus Jesus für uns geschehen ist. Und deshalb ist all das, was an Jeschua dort geschieht, ein Bild für das, was an uns geschieht, wenn wir an Christus glauben. Also diese prophetische Vision ist eine Vorschau auf die Rechtfertigung der Gnade, die in Christus Jesus real geworden ist. Er ist der Spross Davids. Und damit schließt sich der Kreis zur Weihnachtsbotschaft. Weihnachten im Sinne Gottes ist ja viel mehr als ein sentimentales, schönes Familienfest. Weihnachten bedeutet das Hineinbrechen der unverdienten Gnade Gottes mitten in eine verlorene Welt. Weihnachten, wenn ich nochmal das Bild von dem brennenden Haus aufgreife, Weihnachten ist der Moment, wo der Retter die Tür aufstoßt und hereinkommt, um die Menschen wie ein brennendes Brandscheid zu retten. Das ist Weihnachten. Ihr könnt auch sagen, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Das ist der Moment, wo genau das geschieht. Und darauf ziele ich jetzt am Schluss mit meiner Predigt. Lasst uns doch das mit allem, was wir sind und haben, leben. Lasst uns diese Realität ergreifen. Es ist die einzige Wahrheit, die uns helfen kann. Diese Botschaft erfordert letztendlich eine Reaktion. Jeder von uns, mit jedem macht das jetzt etwas. Und es ist auch gut so, denn am Ende brauchen wir eine Reaktion. Ich habe in dieser Predigt gezeigt, es gibt drei Positionen, die wir einnehmen können in diesem Drama vor dem Thron Gottes. Erstens, wir können die Position des Anklägers einnehmen. Zweitens, wir können die Position des Richters einnehmen und Gott spielen. Und drittens, wir können die Position des Angeklagten einnehmen und uns demütigen vor Gott. Wir alle, also ich zumindest, ich nehme lieber die Position des Richters und des Anklägers ein. Da fühle ich mich viel besser. Doch nur als Angeklagte können wir die Gerechtigkeit Gottes erleben. Nur als Angeklagte können wir die Gnade Gottes erleben. Und deshalb fordert Paulus die Christen, also die Christen in Korinth auf, sich selbst zu beurteilen. Ja, sogar mehr, sich selbst zu richten. Er sagt, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Paulus sagt, also es ist gut, sich selbst freiwillig auf die Anklagebank zu setzen und sagen, ja, ich bin schuldig geworden. Und da kann man jetzt vieles einsetzen. Ich bin schuldig geworden an so und so. Ich bin schuldig geworden in dem. Und das möchte ich euch gerne mitgeben auf den Weg. Das ist etwas, wo es Sinn macht, darüber nachzudenken. Wo bin ich denn konkret schuldig geworden? Was heißt das denn vielleicht auch, auf andere zuzugehen, um Vergebung zu bitten? Manuel Baradun hat das ja sehr eindrücklich an der außerordentlichen Mitgliederversammlung hier öffentlich getan. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch dazu stehen vor anderen Menschen. Aber in einem ersten Schritt ist es entscheidend, vor Gott dazu zu stehen. Ich habe heute Morgen eine Einladung für euch mitgebracht, eine symbolische Handlung vorbereitet. Ihr findet auf eurem Platz oder neben euch so einen weißen Stein. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr den anfasst, dann seid ihr kontaminiert. Der macht euch schmutzig. Dieser Stein steht für die Position des Anklägers und Richters. Im alten Israel war es üblich, dass das Gericht durch das Volk ausgeführt wurde. Wir alle kennen die Szenen von Steinigungen. Am bekanntesten ist uns die nicht ausgeführte Steinigung, wo sie die Ehebrecherin vor Jesus bringen. Und da kommen diese Ankläger alle mit ihrem Stein in der Hand. Und dann wissen wir, wie diese Geschichte geht. Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Der Stein, den Stein zu werfen oder der Stein selbst symbolisiert unsere Position als Ankläger und Richter. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, legt diesen Stein an diesem Kreuz ab, wo der wahre Richter ist und wo der wahre Ankläger besiegt wurde. Ich habe dort so einen schwarzen Eimer, könnt ihr den Stein reinwerfen. Dann habe ich noch etwas mitgebracht. Ich habe ganz schön gekohlt zu Hause, nicht so große Brandscheite. Ich habe euch Mini-Brandscheite mitgebracht, so ganz klein. Ein Stück angekohltes Holz. Nachdem ihr den Stein abgelegt habt, dürft ihr euch aus dieser Kiste so ein Stück angekohltes Holz mitnehmen. Und damit ihr dann ein Kleid der Gerechtigkeit habt, habt ihr noch so ein Kleenex-Tüchlein. Und wenn ihr dann noch schmutzige Hände habt, wahrscheinlich hat es noch ein Becken mit Wasser für unsere tägliche Reinigung, die wir alle bedürfen, solange wir auf dieser Erde unterwegs sind. Ich möchte euch einladen, jetzt gibt es eine Zeit der Anbetung, des Lobpreises, wo wir uns aus dieser Perspektive mit dem Blick auf Jesus, unseren Retter, Gott anbeten. Ich möchte euch einladen, wer immer das so von Herzen bezeugen kann, dass ihr so einen Kreislauf bildet in diesem Raum, nach vorne kommt, euren Stein ablegt, so ein Brandscheid nehmt, euch einkleidet in die Gerechtigkeit Gottes und dann noch die Hände wascht und das mitnehmt als Symbol für die Zukunft dieser Gemeinde. Das ist die Grundlage und das ist die Art und Weise, wie Gott seine Gemeinde geschaffen hat, wie er sie erneuert und wiederherstellt. Im Namen von Jesus. Amen.